Vater, wir danken dir, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Und danke, dass du jeden abholst, wo er ist. Danke, dass du jeden Menschen wunderbar gemacht hast. Auch wenn wir vor Augen manchmal ein anderes Bild haben oder manchmal etwas sehen, was wir abstoßend finden oder nicht angenehm. Aber dir ist jeder Mensch angenehm. Und bei dir gibt's keinen, den du hinausstößt. Du sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Frieden geben. Ruf mich an in der Not. Ich will dir helfen. Herr, danke, dass du gut bist. Danke, dass du jeden Menschen liebst. Und danke, dass du jeden gut gemacht hast, Vater. Und wir wollen auch über jeden Menschen gut denken. Wir wollen nicht negativ denken. Wir wollen niemand verurteilen. Wir wollen niemand richten. Vater, so nehmen wir jeden Gedanken auch heute Morgen unter den Gehorsam des Christus. Wir sagen, alles Denken muss unter den Gehorsam des Christus. Papa, jeder Gedanke, der nicht aus dem Geist Gottes geboren ist, der nicht mit der Bibel übereinstimmt, der nicht von der Quelle Christus kommt, den nehmen wir jetzt unter unsere Füße. Egal was es ist, ob es negativ ist, ob es Verdammnis ist, ob es Todessehnsucht ist, ob es irgendwelche Lügen des Feindes sind, wir binden das jetzt in Jesu Namen. Und wir sagen, wir denken Gutes, 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 Gutes. Und wir nehmen jetzt alles gefangen und den Gehorsam des Christus. Und wir danken dir, dass wir Vollmacht haben über alle Macht des Feindes und nichts wird uns schaden. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ihr wisst, der größte Prediger in deinem Leben bist du selber. Das, was du über dich denkst, das, was du über dich sprichst, das ist so, so wichtig. Und leider wachsen die meisten Menschen auf in ihrer Kindheit, wo sie negativ gefüllt werden, wo sie negativ denken, logischerweise dann auch negativ reden über sich, über andere. Und dann irgendwann bekehren wir uns, werden Christen und jetzt haben wir ein Problem. Gott sagt, wir sollen gut reden, wir sollen segnen, wir sollen nicht mehr fluchen, wir sollen Gutes reden. Aber unsere Programmierung unserer Seele ist total aufs Negative. Schon mal festgestellt. Gestern saß ich mit Bärbel im Café. Gestern Nachmittag die Idee gehabt, komm, wir trinken noch einen Kaffee und essen Kuchen. Torte war toll, der Kaffee war toll, die Aussicht war toll, auf dem Berg, wunderschön. Saßen zwei Omis nebendran. Das Dorf hat vielleicht 300 Einwohner, aber gefühlt haben wir alle durchgehabt. Unfassbar. Ich habe zu Bärbe gesagt, warum höre ich das immer? Warum kann ich nicht ab? Sie sagt immer, Schatz, hör doch nicht nur. Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, nichts gegen die Omis, alles gut. Nichts gegen die älteren Damen, soll nicht negativ sein. Aber ich habe so gedacht, ja, mit was ihr Herz voll ist, geht's über, ne? Jeder wurde da durch den Kakao gezogen. Ja, wirklich, also habe ich gedacht, ja, bin ich manchmal auch noch so? Und ja, ich bin manchmal auch noch so. Das fällt einem viel leichter bei den anderen auf, wie bei einem selber, gell? Aber manchmal passiert uns das auch noch, dass wir über Menschen negativ reden oder dass wir erbost sind oder dass die alten Triggerpunkte irgendjemand drückt und dann explodieren wir wieder und regen uns auf. Aber ich merke einen Unterschied. Ich merke, dass der Heilige Geist mir das nicht durchlässt. Ich merke, dass der Vater mir das nicht durchlässt und ich merke, dass Jesus das nicht durchlässt. Ich merke, dass meine Stimmung in den Keller geht. Ich merke, dass meine Beziehung zu Jesus einen Knacks hat. Das trifft's zwar nicht, ja, er wird immer bei uns sein, er wird uns nie verlassen noch versäumen, aber ich spüre, es ist irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Kennt ihr das Gefühl? Wenn ihr so spürt, irgendwas ist nicht mehr im Reinen, ich fühle mich irgendwie schmutzig, ich fühle mich nicht gut und es kommt daher, dass wir negativ reden. Seht ihr, wie wichtig das ist? Das Schlachtfeld in unserem Leben sind die Gedanken. Wenn du einen Selbstmörder auf der Brücke, der sich runterstürzen will, fragen würdest, wann fing das an, dann sagt er nicht, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe gedacht, gucke ich einen Film oder stürze ich mich von der Brücke. So läuft das nicht. Sondern das ist ein Prozess über viele Tage, Monate, Jahre. Und meistens hat mit Verdammnis zu tun. Die meisten Selbstmörder kommen mit sich nicht mehr klar und finden keine Lösung mehr, lehnen sich selbst ab und sagen, der Ausweg kann nur noch der Tod sein. Und das ist fatal, weil es alles nicht stimmt. Und wenn du die meisten Selbstmörder noch einen Tag zurückholen könntest, die würden sagen, oh, wow, danke, danke, ja, ich war total verrannt. Und ich habe euch schon mal die Geschichte erzählt. Es gibt da eine Brücke, da haben sich schon 360 Leute runtergestürzt. Wahrscheinlich mittlerweile mehr, weil das habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Und da ist auch ein Mann gewesen, der wollte sich runterstürzen und jemand hat so lange mit ihm gequatscht, bis er aufgegeben hat. Und dieser Mann ist dort mittlerweile, sein Hauptjob, hauptberuflich macht er das. Seit über 40 Jahren ist er jetzt an der Brücke und rettet Selbstmörder, weil er selber gerettet wurde. Und die haben einen Verein gegründet, da treten die meisten dann ein und machen da mit und unterstützen und helfen ihnen und finanziell. Und die alle sagen, Gott sei Dank warst du da. Ich wollte gestern sterben, aber heute will ich leben. Und wenn du nicht da gewesen wärst, glaubt ihr, dass Gott auch so ist? Glaubt ihr, dass Gott will, dass wir so sind? Dass wir nicht Leute sagen, ja, komm, stürz dich runter, so wie du aussiehst und wie du redest und wie du aus dem Mund stinkst, das Beste ist, stürz dich runter. Ja? Wart noch, ich brauche noch mein Handy, ich mache noch ein Selfie oder mach noch einen Film davon und stell's ins Netz. Wahnsinn, ja? Natürlich, so drastisch würden wir das beim Selbstmörder nicht tun, aber manche Leute sterben täglich. Ja, laufen wir vorbei, sehen wir es oder brechen wir durch. Und so merke ich einfach, dass der Heilige Geist an uns arbeitet, dass wir einen Unterschied machen. Amen. Gerade haben wir gesungen, Jesus ist mein bester Freund. Und er ist es wirklich. Du wirst nie einen besseren Freund finden als Jesus. Immer und immer wieder, ich bin jetzt über 30 Jahre gläubig und ich glaube, ich habe schon ziemlich alles erlebt, was es gibt. Gibt noch kaum Dinge, die mich überraschen. Mal wird's ein bisschen heftiger, aber es war schon alles da. Nichts Neues unter der Sonne, hat Salomo geschrieben. So geht's mir auch. Und ganz oft, wenn ich mit Christen rede, auch Christen aus anderen Gemeinden oder wo ich kenne, dann sage ich immer, weißt du, was dein Problem ist? Dein Maßstab sind Menschen. Menschen werden dich immer und immer und immer wieder enttäuschen. Und nochmal, schreib's dir auf. Enttäuschung ist dasselbe wie Entgiftung. Bei Entgiftung wirst du frei von was? Von Gift. Was wirst du bei der Enttäuschung? Die tut natürlich erstmal brutal weh. Geht mir genauso. Aber du wirst frei von Täuschung. Was war die Täuschung in der Enttäuschung? Dass du gedacht hast, es ist mein Freund. Es ist aber nicht dein Freund, hat sich rausgestellt. Und es ist gut, wenn du Freunde hast. Aber die haben alle Grenzen. Jeder Freund von dir hat eine Grenze, wo er sagt, bis dahin und nicht weiter. Und das Gute ist, dass Jesus keine Grenzen hat. Seine Liebe ist grenzenlos. Wir haben uns vor ein paar Wochen angeschaut in 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie neidet nicht, sie eifert nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Sie fordert nicht das Böse und so weiter. Ihr kennt es, oder? Und das ist Jesus. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Von seinem Herz, von seinem Charakter. Und natürlich auch vom Vater, weil die beiden sind eins. Auch der Heilige Geist ist mit drin. Und da kannst du immer anhand dessen prüfen, bin ich gerade auch freundlich, bin ich gerade auch nachsichtig. Da merkst du ganz schnell, da ist der alte Thomas wieder raus, gell? Da ist der alte Thomas wieder aktiv. Am Freitagabend waren wir seit langer Zeit mal wieder in der Gemeinde zu Gast, auf dem Lobpreisabend und eine Gemeinde mit ein paar hundert Leuten. Und da habe ich so am Anfang so eine Atmosphäre gespürt, wo hemmt, wo zurückhält. Dachte ich, Lobpreisabend, mal gespannt, wie es abgeht. Und die letzten 5 Mal, ich glaube, das 6. Mal, wo ich dort war, über die letzten 4, 5 Jahre, da habe ich so gemerkt, mal gespannt, also die letzten paar Mal war ich richtig enttäuscht. Eine Riesengemeinde, halbe Stunde Lobpreis, 5 Lieder und dazwischen eine Riesenpause und die meisten setzen sich hin. Das hat für mich persönlich nicht viel mit Lobpreis und Anbetung zu tun. Ich liebe es einfach anders. Und diesmal habe ich gedacht, Mensch, ich hoffe, die Gemeinde ändert sich. Die hatten auch einen alten Pastor, wo so ein bisschen schwierig war. Jetzt haben sie einen neuen Jungen, der ist ein bisschen dynamischer. Neue Besen kehren gut. Und er bringt schon einen frischen Wind rein, das spürt man schon. Da ist einiges verbessert. Und an dem Abend, die erste halbe Stunde war wirklich schwierig. Ich dachte so, oh, mach meine Augen zu und bete an. Und ich habe immer wieder so Blicke auf meinem Rücken gehabt. Dann habe ich mich 2-mal rumgedreht, da standen die Leute so. Dachte ich, haben die noch nie einen deutschen Mann anbeten sehen? Ich weiß, da muss man immer einen Arm hochkurbeln bei manchen, dass das irgendwie, ne, aber ihr wisst ja, mir ist das egal, ich bin da wegen Jesus, nicht wegen den Leuten. Ja, Jesus ist mein bester Freund, nicht die Leute. Und dann, die letzte halbe Stunde war gigantisch. Ich habe ein paar Mal gebetet, habe gesagt, Heiliger Geist, komm, übernimm die Leute. Und zum Schluss war eine Dynamik im Raum und es standen so 7 Männer um mich rum. Der eine stand die ganze Zeit so, ging ein paar Mal raus zum Rauchen, dachte ich, boah, mir wird's gleich schlecht hinten dran. Und dann auf einmal war er da und die anderen drumherum auch, dachte ich, oh Halleluja, ist noch Hoffnung, Amen. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Aber anstatt mich aufzuregen, habe ich gesagt, Jesus, komm, nimm die alle mit, zünd die an, die brauchen bisschen Benzin und ein Streichholz. Und dann brennt das Ding. Und da habe ich so für mich eine Freude gehabt. Da habe ich gedacht, ja, es gibt Hoffnung. Die letzten 5 Mal habe ich gedacht, hey, tote Hose. Nach 10 Minuten der Predigt habe ich abgeschaltet, weil es so stinklangweilig war. Und ich meine es nicht, um die zu verurteilen. Ich meine es nicht hochnäsig. Ich meine es nicht, mich über die zu erheben, sondern du spürst schnell, ob etwas zieht, ob etwas da ist oder ob etwas nicht da ist. Und das finde ich gut. Für Deutschland gibt's Hoffnung. Für Deutschland gibt's Hoffnung. Für Deutschland gibt's Hoffnung. Es gibt auch Hoffnung für diese Bundesregierung. Ich sage immer wieder, Jesus, gib mir Hoffnung für die Bundesregierung. Gib mir Freude. Immer kommt sofort das Gespräch. Danach waren wir noch in der Cafeteria, war auch eine Frau dabei, Polizistin, fing sofort an, über die Regierung zu schimpfen, was da alles läuft. Dachte, ja, sie hat recht, aber es bringt ja nichts. Ich habe dann auch ein paar Minuten, dann merke ich wieder, schon der Magen ging. Jo, es ist schwierig gerade, ne? Ein Kinderbuchautor, der einen auf Wirtschaftsminister macht, ist schwierig. Oder eine Außenministerin, die kein Englisch kann, die nicht weiß, wenn man sich um 360 Grad dreht, ist man genau wieder da, wo man war. Es ist schwierig gerade. Es ist wirklich schwierig. Aber es ändert nichts daran an der Bibel, dass sie sagt, wir sollen für die Regierung beten. Da steht nicht, für welche Regierung. Da steht, wir sollen für die Obrigkeit beten. Und mir ist die Woche und gestern auch so bewusst geworden, Leute, wenn wir nicht für die beten, wer soll es dann tun? Wenn wir die nicht segnen, wer soll es dann tun? Wie soll Gott etwas verändern, wenn wir nur schimpfen? Wie soll Gott einen Menschen lieben, wenn wir, ich sage jetzt mal einfach, voll über den Menschen herziehen und sagen, was für ein Idiot, was, ne, und alle Ausdrücke, die wir kennen, und er bekommt es dann irgendwann sowieso mit, alles kommt irgendwann ans Licht. Wie soll der sich geliebt fühlen? Wie soll Gott ihn erreichen? Wie soll Gott ihn verändern? In die Gemeinde kommen ja keine perfekten Christen, da kommen Leute aus der Welt. Da kommen Rocker, Prostituierte, Finanzjongleure, bin ganz höflich, Steuerhinterzieher, Zolleintreiber. Kommt uns das bekannt vor? Wenn wir die nicht lieben, weil wir uns selber nicht lieben können, weil wir uns selber nicht lieben lassen. Du kannst dir nur geben, was du hast. Wenn du dich nicht täglich lieben lässt vom Herrn und mit ihm Gemeinschaft hast, wie willst du andere lieben? Schwierig. Wenn du Schmerzen hast, weil du krank bist, wie willst du andere heilen? Sagen, der Herr ist gut, er macht dich gesund. Oh. Warte mal, ich bete gleich für dich, Schwester. Oh, ich brauche nur eine Schmerztablette, dann komme ich. Das ist doch kein Zeugnis. Das ist doch kein Leben, oder? Und es ist nicht schlimm, wenn wir mal krank sind, das sind wir alle mal, das bin ich auch mal. Aber dann schütten wir den Staub ab und gehen weiter, oder? Für Deutschland gibt's Hoffnung. Gibt's für dich Hoffnung? Gibt's für uns Hoffnung? Leute, ich denke, je finster es wird, desto heller leuchtet das Licht der Gemeinde. Wenn ihr wissen würdet, wie viel Jesus in der islamischen Welt macht, ihr würdet euch wundern. Wundern. Im Iran sind mittlerweile 10%. Ich gehe Tendenz eher zu 20% sind mittlerweile bekehrte Christen. Da hörst du nichts davon. Ihr müsst, ich meine, niemand kommt groß in den Iran. Aber die haben ein Zeichen auf den Autos. Und die Christen wissen, das ist ein Christ. Und die Moslems sagen, hey, betest du Gott an? Natürlich bete ich Gott an. Wisse alles, was du sagst, aber sag nicht alles, was du weißt. Hab Weisheit, sagt Jesus. Oder? Ich habe die Woche wieder ein Zeugnis gesehen von einem ISIS-Kommandeur, von einem Oberst von den ISIS-Truppen. Der hat viele Menschen eigenhändig umgebracht, Hals abgeschnitten und so weiter. Kommt Jesus in seinen Raum, sagt, ich bin Isai, ich bin der Sohn Gottes. Und er fängt an zu weinen, heult Rotz und Wasser. Ja, warum liebst du mich? Ich habe sowas noch nie gehört. Das Interessante, wie oft er sagt, ich habe noch nie gehört, dass Gott mich liebt. Im Koran steht nicht ein einziges Mal, dass Gott lieb ist. Aber im Koran und den Hadithen steht 42.000 Mal, dass Gott hasst. Der Islam ist keine Religion der Liebe. Es ist eine Religion des Krieges, des Hasses, der Verdammnis. Was meint ihr, warum die alle so toll sind? Mohammed versprach seinen Jüngern, ihr bekommt Frauen. Die Araber stehen alle auf Frauen. Das habt ihr schon mitbekommen, ne? 14 Jungfrauen für 1,5 Milliarden Moslems. Das ist schwierig. Aber die glauben da dran. Und er hat gesagt, ihr kriegt Frauen, ihr kriegt Reichtum, ihr kriegt Ländereien, ihr kriegt Macht. Als sie das alles hatten, haben sie gesagt, jetzt sind wir kriegsmüde, jetzt wollen wir genießen, was wir haben. Mohammed hat gesagt, wir müssen weiterkämpfen. Wenn einer im Reichtum schwimmt, sagt er, ich habe keine Lust mehr zum Kämpfen. Ich will meine Frauen, meine Autos, mein Haus, mein Boot genießen. Versteht ihr? Und Mohammed ist ein Schlitzohr. Im Koran steht ja auch, Allah ist ein Listenschmied. Niemand kann ihm vertrauen. Steht im Koran. Allah ist ein Listenschmied. Wenn ihr am Anfang der Bibel liest, lesen wir, dass die Schlange listiger war als alle anderen Tiere. Kommt euch das bekannt vor? Die Moslems vertrauen Allah nicht. Und als Mohammed merkte, die haben keinen Bock mehr zum Kämpfen, hat er gesagt, ihr kommt nur ins Reich der Himmel, wenn ihr im Kampfe fallt. Jetzt wisst ihr, warum die alle so, ich sag mal das böse Wort, geil sind auf Krieg und Kampf. Weil nur da wissen die, sie kommen in den Himmel, obwohl sie nicht in den Himmel kommen. Aber seht ihr, wie pervers das alles ist? Wisst ihr, dass alles, was in den Religionen ist, ist alles eine Kopie von der Bibel, von unserem Gott? Die opfern nur ihren Göttern, ihre Kinder, weil Gott zu Abraham sagte, opfer mir Isaak. Gott hat mir neulich ist noch nicht so lange her, vom halben Jahr, ja, gesagt, jedes Konzert ist ein Gottesdienst. Beobachtet mal manche Konzerte, was da abgeht. Wie sie diesen Sänger oder die Band anhimmeln. Das ist ein Gottesdienst, aber kein Gottesdienst. Ist nicht unser Gott, ihr versteht. Aber diese Menschen haben angefangen, etwas anderes anzubeten, weil die Lust, etwas anzubeten, hat Gott in uns hineingelegt. Nur kommen sie nicht zu Gott, sie beten ihre Dinge an. Meistens ihr Haus, ihr Auto, ihr Boot, ihre Frau, ihren Reichtum, ihren Ruhm, ihren Status. Muss man mit manchen berühmten Sängern, Elvis hat es gesagt, Bob Seger und viele mehr, die sagen, wenn das Konzert vorbei ist, liegen sie ganz alleine im Bett im Hotel. Und denken sich, war das alles real? Vorher vor 100.000 Zuschauern gesungen, alle haben dich gepriesen, die Frauen bieten sich an, die Männer bieten sich an. Ihr versteht, was ich meine? Das sind ja Jünger, die geben alles für ihren Star. Und da habe ich gedacht, krass, der Mensch ist irgendwie krass. Er sucht nach dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Aber es ist alles eine falsche Kopie. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr auf Konzerte dürfen, aber mit der richtigen Einstellung. Dieser Mensch da oben ist nicht Gott. Alles eine Kopie. Warum lässt der Teufel sich anbeten? Weil Gott sich anbeten lassen will. Alles, was da drin ist, selbst Kopftuch tragen, steht in der Bibel, ist aus der Tora. Vieles, was im Koran steht, der Koran ist eine 1:1 Kopie von der Bibel und etwas abgeändert. Aber wir haben unseren Gott, ist das gut? Wir kennen Jesus, wir wissen, wir folgen Jesus nach, wir haben den Geist der Wahrheit. Und das Interessante ist zu sehen, wenn ein Moslem zu Jesus findet, wie glücklich der ist. Wisst ihr, dass der Sohn vom Hamas-Gründer sich bekehrt hat vor ein paar Jahren? Lebt irgendwo in Europa, weil die sprechen ja den Todesbann über den aus, wie über Salman Rushdie. Und dann muss jeder Moslem, der den sieht, muss den umbringen. Die leben dann nur unter Polizeischutz und so. Aber der predigt in Deutschland öfters. Und er ist so begeistert von der Liebe Gottes. Die zahlen einen Preis, den zahlen wir gar nicht. Wir denken manchmal, wir sind verfolgt. Was das ist, was wir erleben, ist, dass wir mal ausgelacht werden oder nicht ernst genommen für unseren Glauben. Ist okay. Sei doch froh, sagt die Bibel, wenn du um des Glaubens willen leidest. Aber die müssen die ganze Familie aufgeben, ihren Umfeld aufgeben. Sie müssen flüchten, sie haben keine Eltern mehr. Die Eltern müssen die ausstoßen und sie für vogelfrei erklären, weil es der Koran verlangt. Du kannst den Koran nicht verlassen. Das ist wie bei der Mafia. Bei der Mafia sagt man one way in, one way out. Bei den Hells Angels auch. One way in, one way out. Du gehst lebendig rein und tot raus. Weil einen anderen Weg gibt's nicht. Entweder du stirbst natürlichen Todes oder sie bringen dich um, wenn du gehen willst. Das ist im Islam genauso. Aber ich bin so froh, dass ich Jesus hab. Du auch? Bin so froh, dass ich Jesus hab. Gehen wir heute ins Wort. Machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. 1. Petrus 1, Abvers 3 in der Neuen Genfer. Und ihr wisst ja, dass das die letzten paar Sonntage, die wir hatten, war unser Thema, auf das Himmlische zu schauen. Wegzuschauen von dem Irdischen, wegzuschauen von dem, was uns hier runterzieht, was alles an Nachrichten kommt, wo wir täglich bombardiert werden, wie alles schlimmer und schlechter wird, das tut uns nicht gut. Wir sollen auf das Himmlische schauen, wir sollen uns aufrichten und dann machen wir heute ein bisschen weiter. Und ich glaube, das baut unseren Glauben, das tut uns gut und es gibt uns einen anderen Fokus. Als Jesus auf der Erde diente, war sein Bewusstsein, ich komme vom Vater. Und das macht ihn anders als alle anderen Menschen, die über den Planet Erde gingen. Und der Teufel wollte ihn auch reduzieren auf sein Irdisches. Viele Menschen haben zu ihm gesagt, hey, bist du nicht der Sohn von Maria und Josef? Sie wollten ihn reduzieren auf das irdische Dasein, aber Jesus wusste, ich bin ein Himmelsbürger. Und was hat er uns gesagt? Was sind wir? Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger, wir sind nicht von dieser Welt, deswegen streben wir auch nicht nach den Dingen dieser Welt. Ruhm, Reichtum, Geld. Und ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, wenn meine Nachbarn ihr Haus bauen, wie für die Ewigkeit, mit Marmorsteinen und einem Pool im Garten und eine Palme und Tieren, sie machen sich so schön hier, wobei sie wissen, sie bleiben nicht so lange hier. Und wir machen uns nicht so schön hier, weil wir wissen, wir sind nur Durchreisende. Unser Fokus ist auf etwas anderem. Unser Fokus ist auf dem Evangelium, nicht auf Reichtum und auf einer Villa in dieser Welt. All das wird vergehen. Und hier heißt es, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Geschenkt. Ich bin so froh, dass alles in der Bibel geschenkt ist und nicht verdienbar ist. Ist das cool? Wenn alles ein Geschenk ist, bedeutet es, dass es für jeden zugänglich ist. Weil Gott dich beschenkt. Die Bibel sagt, wie viel mal mehr gibt Gott den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Und wenn du darum bittest und das Geschenk bekommst, ist es nicht verdient. Religion, auch die christlichen Religionen sagen dir, nein, du musst. Aber du kannst es nie erreichen. Weil wenn ich ein König bin, der schenkt, wenn ich ein reicher König wäre, würde ständig Goldringe verschenken an Leute, die ich einfach toll finde, dann ist es mein Herz, mein Geld, ich mache das einfach gerne. Wenn jetzt einer klingelt und sagt, hey, ich möchte mir den Ring verdienen, dann würde ich zu ihm sagen, du hast das System nicht verstanden. Die kann ich nur verschenken, weil ich mich entschieden habe, ich will die verschenken. Nee, ich möchte es mir verdienen. Dann sage ich, ja, so läuft es bei uns nicht. Bei uns werden die verschenkt. Ja, aber ich möchte es mir verdienen. Das hast du nicht verstanden. Umsonst ist umsonst. Aber mit so einer Einstellung habe ich gar keine Lust, dir was zu schenken. Weil du verstehst es nicht. Versteht ihr? Religion erzählt dir immer, du musst Leistung bringen. Auch mit deiner Errettung. Es gibt christliche Denominationen, die behaupten, du kannst deine Errettung verlieren. Die behaupten, du musst was fürs Kreuz tun. Wenn das stimmen würde, hätte Jesus am Kreuz nicht rufen können, es ist vollbracht. Ein für allemal. Entweder ist es vollbracht oder ist nicht vollbracht. Richtig? Wenn ich von der Firma ein Haus bauen lasse und der Baumeister mir den Schlüssel übergibt, dann muss der sagen, es ist vollbracht. Sie können einziehen, Herr Bauer. Wenn ich dann reingehe und die Fliesen liegen noch nicht und Kabel hängen runter, ist es nicht vollbracht. Das ist nicht fertig. Dann sage ich, Moment, ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Ich möchte gern einziehen, wo alles fertig ist. Und so ist es auch am Kreuz. Es ist komplett vollbracht. Und es ist alles umsonst. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Jetzt. Wir haben jetzt eine sichere Hoffnung, weil Gott sich zu uns gestellt hat, zuerst, bevor wir uns zu ihm gestellt haben. Ist das cool? Hey, dir kann nichts passieren. Dir kann nichts passieren. Nichts kann dir passieren. Und selbst wenn der Teufel dir das Leben nehmen dürfte, weil Gott es ihm erlaubt, weil sonst kann er es nicht, dann hat dich einer über die Ziellinie getragen. Dann hat dich einer ins Ziel geschleppt. Da kannst du Amen sagen. Aber wir sind von Neuem geboren, haben jetzt eine sichere Hoffnung. Jetzt Vers 4. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Seht ihr? Habe ich euch vorhin schon gesagt, unser Fokus ist auf was? Nicht auf dieser Welt. Wir bauen hier keine Gebäude für die Ewigkeit. Gibt's sowieso nicht. Das tausendjährige Reich war auch nur 12 Jahre. Da gibt's immer wieder solche Spinner, die solche Sachen behaupten. Ich denke, wir Deutschen haben unsere Lektion gelernt. Ich hoffe es zumindest. Ja? Wir haben unseren Fokus auf die zukünftige Welt und wir strahlen, wenn wir es richtig machen, diese zukünftige Welt in dieser vergänglichen Welt schon aus. Ist das cool? Halleluja, das ist so cool. Und die zukünftige Welt ist außerhalb von Raum und Zeit. Das verstehen viele Menschen nicht. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Bevor dieses sichtbare Universum geschaffen wurde von Gott, gab es die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die keinen Anfang und kein Ende hat. Und es übersteigt unseren Verstand. Weil wir sind irdisch, wir haben eine Uhrzeit, wir wissen, es fängt da an, da hört's auf. Und jetzt sagt jemand, es gibt die Ewigkeit. Wie soll man das verstehen? Das ist schwierig. Kannst du nur im Glauben greifen und sagen, ja, ist so, ist in Ordnung. Und außerhalb von Raum und Zeit, wo Gott ist, da werden wir hingehen in die Ewigkeit, wo kein Anfang und kein Ende ist. Halleluja. Wir kommen aus unserem Goldfischglas raus und werden das Meer entdecken. Unser Horizont in dieser kleinen Glaskugel wird sich maßlos erweitern. Wir werden staunen, wie cool das wird und wie toll das wird. Ist das gut? Wir haben ein Erbe, das im Himmel für uns bereit liegt. Ein Erbe. Und es wird jeden Tag mehr. Jeden Tag, wo wir hier aushalten, wo wir durchhalten, wo wir ausharren, wo wir überwinden, wo wir sagen, Heiliger Geist, hilf mir zu segnen, hilf mir zu vergeben, hilf mir, den Kurs zu halten, desto mehr an Erbe sammeln wir im Himmel. Ist das cool? Also jeder Tag, der dir noch bleibt, vergrößert deinen Schatz im Himmel. Ihr habt es noch nicht ganz verstanden. Ihr werdet in der Ewigkeit ankommen, da werdet ihr Leute treffen und die haben leere Taschen, weil die sich auf dem Sterbebett bekehrt haben oder als Baby abgetrieben wurden. Die haben kein Erbe, weil sie nie die Chance hatten, dieses Erbe aufzubauen. Dann werden sie dich sehen mit deinen Schätzen und sagen, ja, warum hast du die? Dann wirst du sagen, ja, weil ich durchs Tal des Todesschatten bin. Könnt ihr euch erinnern, Psalm 23? Psalm 22 ist die Wurzel für den Baum, der gewachsen ist im Psalm 23. Ohne das, was David im Psalm 23 erlebt hätte, 22 erlebt hat, hätte er nie Psalm 23 schreiben können. Mächtige Stiere von Bashan, er beschreibt dämonische Kräfte. Er beschreibt Dämonen, die so böse waren, dass er gedacht hat, das ist jetzt das Ende seines Lebens. Er vergeht vor Angst und Furcht. Und dann schreibt er im Psalm 23, auch wenn ich durchs Tal des Todes Schatten gehe, weil er den Messias am Kreuz sah. Auf einmal war sein Fokus anders. Leute, das ist bei uns noch viel stärker. Manchmal haben wir Finsternis um uns herum. Ein Bruder hat mich die Woche angerufen, sagt, ey, ich habe so Finsternis, Träume, ich merk und sehe die Dämonen. Dann sage ich, ja, du brauchst dringend Fürbitter. Sagt er, boah, krass, ich wach gerade auf. Ja, ich habe doch Freunde, sag ich, aktiviere die. Seitdem ist Ruhe. Ja, unser Fokus ist weg von den Mächten der Finsternis hin auf Christus. Je größer Christus wird für dich persönlich, desto kleiner werden die Mächte der Finsternis. Und die Bibel sagt, diese Leiden ergehen an euren Brüdern in der Welt, an den Menschen in der Welt. Die haben keine Macht gegen Dämonen. Ich kenne ein paar Satanisten, die sich bekehren durften. Die erzählen dir Geschichten, die willst du nicht hören. Da wird's dir so körperlich schlecht beim Zuhören. Ich habe ein paar schon unterbrochen. Ich habe gesagt, bitte, hör auf, ich ertrag das nimmer. Ich weiß, das war schlimm, aber erzähl mir nicht die Details, wenn die Babys opfern und was die alles treiben. Ich, boah, ja, dann wird mir noch mal klarer. Meine Geschichte war schlimm, aber das war Peanuts gegen das, was die erlebt haben. Und dann kannst du Danke sagen. Mit allem Schlechten, was ich höre, kann ich immer Danke sagen. Danke, Jesus, dass das an mir vorüberzog. Danke, dass ich da nicht drin war. Danke, dass wenigstens das nicht in meinem Leben war. Amen. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin auch so froh, dass bei meinen Roggenkumpels die schwarze Messen gemacht haben. Und da sind Dinge erschienen und da ging es ab. Dass ich da schon immer wusste, da will ich nichts damit zu tun haben. Da war so eine Kraft in mir. Ich denke, dass das schon Gott war. Ich habe immer gesagt, ich mach da nicht mit, macht ihr das. Und als sie mal wieder so eine Sitzung machten im Zimmer und die Schranktüren wie hier gingen auf und zu und schlugen alle Fenster zu, alle Türen zu und ein eiskalter Wind weht durch, dass alles wegfliegt, dann haben sie geschrien wie kleine Kinder. Dann kamen sie raus, wollten sie raus, Türe gingen nicht auf. Und da kamen sie raus. Ich war unten im Erdgeschoss, die waren im ersten Stock. Und da kamen sie runter, alle kreidebleich. Und dann sage ich, was ist mit euch großen Hexenmeistern? Hat es nicht geklappt. Sind die Geister euch nicht untertan? Aber wisst ihr, am Friedhof gehen und Schädel ausgraben, Schraube rein und eine Kette hinterherziehen und so ein Scheiß. Ne, ich bin der coole Kettenmeister, ja. Du bist ganz toller Hexenmeister. Aber wenn die Hexen dann tanzen, dann machen sie sich in die Hosen. Und da denke ich so oft drüber nach, bin ich froh, dass ich da schon diesen feste, ich war ja der Einzige, wo gesagt hat, nein, mache ich nicht. Halleluja, an mir vorübergezogen. Ist das gut? Und so gibt's vieles, wo an uns vorbeizieht. Gott im Himmel hat ein wunderbares Erbe für uns. Ne, 5 hast du schon? Und wird euch, die er glaubt, durch seine Macht bewahren. Seht ihr das? Wenn Gott sagt, er wird uns, die wir glauben, das ist der Schlüssel. Wenn du nicht mehr glaubst, wird's eng. Dann hilft dir nur noch seine Gnade. Und Gott sei Dank ist die da. Aber wir glauben, dass er uns bewahrt, dass er seinen Engeln befohlen hat, uns zu bewahren. Ja oder nein? Amen. Dann wird er das auch tun. Und dann ist egal, was hier noch alles kommt, was die Politiker planen, was die Moslems planen und was alles in diesem Land schräg läuft. Wir wissen, unser Gott hat gesagt, er wird uns durch seine Macht, nicht durch meine Macht. Ja, hoffe nicht auf mich. Ich bin nicht dein Heil. Jesus ist das Heil. Amen. Dann wird er dich bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Ist das cool? Ich sage immer, du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hand. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und das ist so schwierig für manche, gell? Ein Mann, der hat in England Urlaub gemacht, dann ist er nachts rumgelaufen, war Nebel, an der Steilküste, eine blub, fliel er runter und auf der Hälfte blieb er am Baum hängen. Dann rief er, Gott, rette mich! Auf einmal sagt eine Stimme, ich bin der Engel des Herrn, ich bin unter dir, lass los. Ist da noch jemand? So sind viele Menschen. Sie wollen immer irgendwie das so haben, wie es ihnen passt. Aber Gott macht's anders. Der sagt oft, lass los, aber das ist doch mein Rettungsbaum. Nee, ist er nicht. Ich bin deine Rettung. Amen. Ganz oft muss man loslassen, damit das Echte kommt. Das werden wir nachher in der Predigt noch, da kommen wir noch zu ein paar Bibelstellen hin. Halleluja. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Wann? Wenn du im Himmel ankommst. Wenn du oben stehst, ding dong, hier bin ich. Türe geht auf. Wow, da bist du ja endlich. Wir warten schon so lange auf dich. Komm rein, wir freuen uns. Dann wird das ganze Heil in seinem Umfang sichtbar werden. Und das Gute wird sein, und das Gute ist im Himmel, dass auch die, die keine Schätze haben, werden nicht auf dich neidisch sein, sondern sie werden sich mit dir freuen. Sie werden sich mit dir freuen. Sie werden sich mit dir freuen. Amen. Es gibt kein Neid und keine Eifersucht mehr im Himmel. Wunderschön alles. Hast du dich letzte Woche gefreut mit der Vicky, dass sie 1.000 Euro im Briefkasten hat? Hast du dich mitgefreut oder hast du gedacht, warum nicht ich lernen? Hey, du Gott, ich kann auch 1.000 Euro gebrauchen. Du weißt, wo ich wohne. Was soll das? Warum diese? Warum nix ich? So geht es nicht. Freu dich mit. Freu dich mit. Segne mit. Hab Spaß dran, wenn es jemand gut geht. Und dann, wenn Gott dein Herz sieht, wow, kriegst du auch einen goldenen Ring. Aber das sind Prozesse, wo wir durchgehen. Wir spielen kein Lotto, aber wenn ich Lotto gewinnen würde, ich kenne die Geschichte, habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich liebe dieses Beispiel, das Gott mir mal gegeben hat. Wenn ich jetzt 10 Millionen, 100 Millionen im Lotto gewinnen würde, ist ja alles kein Ding mehr. Und ich würde nächste Woche kommen, denn wir spielen kein Lotto, ihr wisst, ne, dass ihr jetzt anfangt Lotto spielen. Glücksspiel ist nicht vom Gott. Aber nur mal angenommen, würde nächste Woche kommen und sagen, hey, ich habe ein tolles Zeugnis, ich habe auch mal ein Zeugnis, ich habe 100 Millionen gewonnen. Bei den meisten wäre die erste Reaktion genauso wie gerade eben, warum der, warum nicht ich? Und wenn du diesen Schock überwunden hast, wenn du diese Emotion und diese Gedanken überwunden hast, das dauert ein paar Minütchen, wo du denkst, dir geht alles durch den Kopf, alles. Und dann kommt sofort Gedanke Nummer zwei. Thomas, wir waren doch schon immer beste Freunde. Du weißt, wo ich wohne. Mein Auto ist braun. Aber das ist nicht die Farbe, es ist der Rost. Ja? Und du würdest ganz viele Informationen an mich rantragen. In der Hoffnung, dass... Aber die allerwenigsten, hat Gott mir damals gesagt, ist schon lang alt, das habe ich schon vor 15 Jahren oder so gesagt, die allerwenigsten würden, und wir werden immer besser, würden sich sofort in der ersten Sekunde mitfreuen und sagen, wow, cool, Jesus, Halleluja, ich freue mich für den Thomas. Nehme ich als Beispiel, okay? Und da merkst du, wie viel Neid oder wie viel Unmut oder wie viel Eifersucht noch in unseren Herzen ist. Und du kannst sagen, Jesus, nimm's raus. Eines haben die Badenser ja den Schwaben voraus. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwäbischen. Wenn du da ein neues Auto kaufst, ist die erste Reaktion, sag mal, wie geht denn das? Wie macht denn der das, der Kerlich? Der hat doch Geschäfte nebenher laufen. Andauernde neues Auto, das gibt's doch gar nicht. Bei der Badenser, als ich meinen neuen Audi gehabt hat, kommt mein Nachbar rüber, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ist das deiner? Sag ich so, ja. Ich hab mich schon so eingestellt auf Schwäbische, ja. Cool, passt voll gut zu dir. Und ich so, und er fährt weg und ich so, hat er das. Ich, Bärbel, stell dir mal vor, was der gerade zu mir gesagt hat. Ich war so perplex, dachte ich, das ist schon mal cool. In Amerika ist es ja noch cooler. Da ist ja keine Neidgesellschaft. Da fahren sie neben dran und sagen, hey man, nice car. Wenn du hier mit dem Porsche wo fährst, guck mal den Saftsack an da mit seinem 911er, wie der angibt. Aber die eigentliche Motivation ist, der fährt 911, ich nicht. Ich würde auch gerne, aber ich kann nicht. Ich kann mir nicht mal einen Reifen leisten vom 911. Als Dacia rauskam, gab's so eine tolle Werbung. Der Dacia-Logan kostete damals 8.500 Euro oder Mark, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war schon Euro, gell? Und da war ein Bild dabei, in der Autobild, da war ein Porsche, da waren dreimal Bremssattel und Bremsbeläge kosteten auch 8.500. Drei, nicht vier. Und dann war so die Frage, was würden Sie lieber kaufen? Fand ich echt witzig. Dachte ich, boah, Alter, ist aber teuer bei Porsche, ne? Aber das gehört halt dazu, wer exklusiv sein will. Aber wir sind noch exklusiver. Nächster Vers. Halleluja. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Das will ich nachher sehen, wenn's aus ist. Wenn der Kaffee wieder trinkt, mein Kaffee ist heute besonders schwarz, Thomas. Er schmeckt auch ganz bitter. Ich habe auf den Zucker verzichtet. Mein Leben ist so hart und bitter. Ich habe schlimmste Leber von allen. Oh. Wir haben Grund zum Jubeln und zum Freuen. Die Frage ist, machen wir's oder lassen wir's? Kann jeder selber entscheiden, oder? Auf jeder Hochzeit triffst du mindestens ein Ehepaar, was den ganzen Abend so da sitzt. Alle tanzen und haben Spaß. Es gibt mindestens ein Otto mit seiner Ollen. Otto und Olle, die sitzen so da. Meistens geht dann ein Glas nach dem anderen. Ich sag dir auch, warum die so da sitzen. Weil die das zu Hause auch so machen. Ihr müsst mal aufpassen, in Restaurants oder Bäckereien sitzen ältere Pärchen ganz oft nebeneinander mit dem Rücken zur Wand. Und dann ist es wie beim Tennisspiel. Puck, 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 puck. Wenn einer vorbeiläuft, puck, puck. Dann gibt's kurz. Puck, puck. Die haben nichts mit. Ich sag, warum reden die nicht miteinander? Warum guckt er seine Frau nicht an? Ja, logisch. Aber wenn du auf einer Hochzeit bist, dann solltest du dich eigentlich freuen, und zwar fürs Ehepaar, oder? Da ist Partytime. Da ist was Tolles im Gange. Du kannst aber auch da sitzen und, so ist auch jeder Sonntag. Jeder Sonntag ist Partytime. Manchmal ist auch ein zweischneidiges Schwert, was schneidet, Mark und Bein, trennt Seele und Geist, dann ist es vielleicht geschwind nicht so toll, aber danach. Weil Wahrheit macht frei, und wenn du frei bist, dann geht's dir besser. Stimmt's? Dann geht's dir besser. Wie oft ich Leute getroffen habe, denen es nicht gut ging, die wirklich sehr depressiv waren. Ich habe gesagt, vergib. Es gibt mindestens eine Person in deinem Leben, der du vergeben musst. Ja, der vergebe ich nicht. Dann wird deine Depression nie weggehen. Vergib und du bist frei von der Depression. Und dann, wenn sie es gemacht haben, nächsten Tag, Thomas, du hast recht gehabt. Warum hast du mir das nicht schon vor 10 Jahren gesagt? Ja, weil du mich nicht gefragt hast. Aber es ist wirklich die Wahrheit. Wir vergeben nicht den anderen, damit es denen gut geht und die frei sind. Wir vergeben, damit wir frei sind und es uns gut geht. Damit unsere Last weggeht. Amen. Im September hat jemand aus meiner Familie Geburtstag gehabt. Und seit ein paar Jahren rede ich kein Wort mehr, weil da auch ein paar Sachen vorgefallen sind, die nicht schön waren. Und die ganzen Jahre war das wie so ein Kloß in meinem Hals. Ich wusste, ich soll vergeben, ich wollte nicht. Dann habe ich immer wieder laut vergeben, aber es ging nicht weg. Kurz vorm Geburtstag, 2 Wochen vorher, sagt der Herr zu mir, ruf an. Sonst schicke ich immer nur eine WhatsApp. Das kriege ich gerade noch so über meine Emotionen. Nur weil ich hier stehe und predige, bin ich nicht ausgenommen aus dem echten Leben, oder? Und dann habe ich zu Berg gesagt, ich glaube, ich rufe dieses Jahr an. Dann habe ich mich überwunden anzurufen. Die erste Viertelstunde war ein Dialog. Die nächste Dreiviertelstunde war ein Monolog, so wie es gewöhnt war. Und wo ich aufgelegt habe, ich dachte, oh, bist du doof, warum hast du angerufen? Ich hätte den Hörer weglegen können, das hat die Person jetzt gar nicht gemerkt. Wie ein IC. Und du stehst so, ich wollte auch einsteigen. Nee, weg. Du wirst nicht mitgenommen, du wirst stehen gelassen. Aber danach habe ich gemerkt, wow, krass. Ganz oft beim Einschlafen habe ich gemerkt, diese Baustelle. War jetzt 4 oder 5 Jahre lang. Und seit September ist Ruhe. Ist alles weg. Komplett weg. Und ich merke, danke Jesus, ich habe nicht angerufen wegen der Person, sondern wegen mir. Aber nicht die Person musste sich überwinden, ich musste mich überwinden. Und ich habe gedacht, oh, ich habe den Überraschungsmoment. Ich rufe gleich früh morgens an, dann habe ich den Schockmoment und den Überraschungsmoment, dann bin ich am Zug. Ich rufe morgens gleich um 9 an. Oh, ist aber schön, dass du dich meldest. Sei und alles gut soweit? Ja, soweit gut. Du, ich sitze aber gerade hier in der Runde mit meinen Freunden und ich kann jetzt gerade gar nicht reden. Ich kann nicht dich später zurückrufen. Ich so, nein, so war das nicht gedacht von mir. Aufgelegt. Natürlich. Anruf kam irgendwann abends, 17, 18 Uhr, den ganzen Tag. Kennt ihr das, wenn du so Fingernägel kaust und so hin und her läufst und überlegst, war das richtig, war das falsch? Leute, das Leben ist echt. Das Leben kostet echte Überwindung. Es kostet echt den Glauben. Es kostet echte Liebe. Es ist alles, es kostet einen Preis. Und jetzt kann ich sagen, boah, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Und das ist gut. Jetzt ist November, kann ich drüber reden. Manchmal muss man erst ein bisschen was sacken lassen, bevor man drüber redet. Wenn man merkt, es ist echt. Manchen hier habe ich auch schon gesagt, Zeugnis ist nicht. Der Herr hat mir gesagt, ich soll das ändern. Das ist kein Zeugnis. Ein Zeugnis ist, vor 6 Monaten hat der Herr gesagt, ich soll es ändern, jetzt ist es weg. Das ist ein Zeugnis. Nur, dass du einen Gedanken hast, was zu ändern, ist kein Zeugnis. Wenn die Frucht da ist, wenn du es wirklich geschafft hast, es zu lassen oder zu machen, wie auch immer, dann ist es ein Zeugnis. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ich sag dir ein Geheimnis heute Morgen, was ich euch schon ein paar Mal gesagt habe. Für alles, wo du leidest, bist du selber schuld. Ich habe 5 Jahre gelitten mit der Person aus meiner Familie, nicht weil die so schlimm ist, sondern weil ich nicht bereit war zum Loslassen und zum Vergeben. Ihr könnt Bärbel fragen, ich gucke sie jetzt nicht an, wie oft ich zur Bärbel bin, bestimmt einmal in der Woche. Ich sage, ich habe heute Nacht schon wieder von der Person geträumt, ich kann nicht einschlafen, weil die mir dauernd im den Gedanken ist, weil Gott nicht loslässt. Du kannst ja nicht hier hinstehen und sagen, ihr müsst vergeben und läufst rum wie der größte Unvergebene. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht lange. Gott lässt es nicht durch. Du bist entweder echt oder Falschgeld. Echtes Geld habe ich noch nie schwitzen sehen. Aber Falschgeldscheine, die kommen immer in Schwitzen. Halt, es war anders, wo es weitergibt. Also jemand, wo mit echten Schein bezahlt, der kommt nie in Schwitzen. Aber Leute, die wissen, ich habe Falschgeld dabei, die haben immer Schweißperle auf der Stirne. Und die haben so einen komischen Blick. Merkt er es nicht? Werde ich erwischt oder nicht? Wenn du Falschgeld bist, hast du immer Stress. Wenn du echt bist, hast du keinen Stress. Denk an die geistigen Dinge. Wenn du von Vergebung sprichst und du vergibst nicht, dann bist du Falschgeld. Dann hast du Stress. In jedem Bereich. Ich brauch's jetzt nicht alle aufzählen. Es ist so. Nächster Vers. Denn diese Prüfungen, jetzt passt gut auf, was hier steht, diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Der Glaube muss, nicht soll, er muss auf die Echtheit geprüft werden. Echte Verletzungen, die richtig wehtun, zeigen, ob du echt vergibst. Pillepalle tut nicht weh. Und am meisten tut's weh von den Leuten, die uns nahestehen. Unsere Familie tut uns am meisten weh. Richtig? Wenn die etwas über dich sagen, was Ablehnendes, was Verurteilendes, das schmerzt richtig. Wenn du nachher gehst, stehst du am Parkplatz und da kommt einer und sagt, du siehst aus wie eine Vogelscheuche. Da guckst du, das ist von Spinner. Steigst ein, fährst weg, denkst du gar nicht mehr dran. Wenn aber ein Geschwister von hier oder aus deiner Familie sagt, sag mal, wie siehst du aus in letzter Zeit, wie eine Vogelscheuche? Da sagst du, sag mal, geht's noch? Du wirst heute Nacht nicht einschlafen, du wirst dann, ja, ich mich doch verletzt. Ich brauche eine Telefonkette. Wen kann ich jetzt meinen Mülleimer hinkippen? Onkel Thomas, hast du Zeit? Nein, ich habe keine Zeit. Nein. Die Adresse ist da, nicht bei mir. Und es ist immer gut, gleich in dem Moment zu sagen, ich vergeb jetzt. Fang an. Wenn es noch weh tut, sag's nochmal, ich vergeb jetzt. Du vergibst so lang, du gehst so lang durch den Prozess, bis du merkst, es tut nicht mehr weh. Wenn es nicht mehr weh tut, bist du durch. Du brauchst nicht 5 Jahre warten wie ich. Oh, 2 machen, der Rest. Ich mein's gut mit euch. Wir müssen das Rad nicht jedes Jahr neu erfinden. Es hat mal einer erfunden, ist gut, können wir nutzen. In der Bibel steht so viel drin, was wir tun und lassen sollen, brauchen wir nicht, eigentlich nicht durch, aber manchmal ist halt so, gell? Auch das Gold wird gereinigt. Also ich bin kein Goldexperte. Wenn mir einer verschiedene Goldbarren hinlegen würde, ich könnte nicht sagen 3,33, 5,85 oder was auch immer, 9,99 oder wie das Zeug alles heißt. Ich könnte es nicht sehen. Du? Aber ein Experte würde das sehen, er könnte es messen, er würde es wahrnehmen, er sagt, dieses Gold muss in den Ofen. Ah nee, das sieht doch so schön aus, wir lassen das so, wie es ist. So sind manche Menschen. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Und Gott singt nicht vom Himmel runter, du darfst. Nein, das macht er nicht. Er sagt, du darfst dich verändern, weg von wie du bist. Amen. Ja. Ich bin so froh, wenn ich manchmal Bilder von mir sehe, von früher. Ich erkenne mich nicht mehr. Geht's dir auch so? Ich sehe diesen Menschen, aber ich erkenne mich nicht mehr. Die Woche hat Bärbel ein Bild gefunden von mir. Das war von 98 auf 99. Da war ich arbeitslos ein Jahr. Ich war zwar zum ersten Mal in der Depression. Bis dahin wusste ich gar nicht, wie man Depressionen schreibt. Habe immer gesagt, wenn einer Depression hat, dem gehört er mal ein Drach prügeln, dann ist er wieder eingenottet, dann funktioniert es wieder. Gott hört zu, was wir sagen. Ja. Boom. Volle Depression gehabt. Ein Jahr lang. Und das ist ein Bild, wo ich bei meiner Schwester sitze und ich sehe die ganze Depression, die kompletten Emotionen waren wieder da, wie wenn das gestern war. Und ich denke so, Halleluja, ist das vorbei. Halleluja, Gott sei Dank ist das vorbei. Und meine halbe Familie ist psychisch krank. Geschwister, Tante, Onkel, wir haben, glaube 25 Selbstmörder in unserer Sippe. Es ist ganz, ganz übel. Die Woche hat mich jemand angerufen von meiner Familie. Da habe ich auf der Hochzeit gesprochen vor 18 Jahren. Seit 18 Jahren nichts mit Jesus. Und das Komische war, am Montag sagt der Herr zu mir, ruf an. Dann habe ich es bis Mittwoch wieder schleifen lassen. Mittwoch klingelt mein Telefon. Ich denke, oh krass, Gedankenübertragung. Und dann nimm's Telefon ab, ich sag, ey, ich freue mich so, dass du anrufst, wie geht's dann? Und schon geht's heule los am Telefon. Ich habe meinen Job verloren jetzt wegen der Depression, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und was sagst du dann? Ich habe dann gesagt, ob das jetzt schmeckt oder nicht, ob das hören willst oder nicht, das Einzige, was dir hilft, ist Jesus. Das ist das Einzige, was dir hilft. Ich kann dir nicht helfen, ich kann dir zuhören, dir Mitleid geben. Das hilft aber nicht. Ich sag, sollen wir beten? Ja, habe ich gebetet. Danach war schon mal die Stimme ganz normal und klar. Da ich sag, du, wirklich, von ganzem Herzen, nur Jesus kann dir helfen. Und sonst, wenn man die Person trifft, ist immer ein Spaßvogel. Der hat immer Witze auf Lager, kann eine Stunde Witze erzählen. Ich mag das. Aber das sind die Extreme. Ihr wisst ja, dass die depressivsten Menschen sind Clowns. Wisst ihr aus der Geschichte, oder? Die meisten Clowns, Heinz Rühmann und viele andere, die gerne Clowns gespielt haben, waren Menschen mit der größten Depression. Wie hieß der Amerikaner, wo sich umgebracht hat? Der Robbie Williams. Spaßvogel. Habe erst neulich wieder ein Video angeguckt, das ist 30 Jahre alt. Ich habe mich kaputt gelacht, wo er auf der Bühne steht und macht die amerikanische Flagge nach. Wer sie ist und so. Total lustig. Depression, umgebracht. Die Leute kompensieren ihr schwarzes Loch in sich mit dem Spaß nach außen. Und dann für ein paar Minuten denken sie an was anderes. Ich kenne das. Radio Regenbogen in Mannheim wollte mich mal engagieren, wisst ihr das? Ich habe den Alleinunterhalter gemacht auf einer Hochzeit, da war ein Redakteur von denen da. Schon Ewigkeiten her. Und der so, ja, und da habe ich gesagt, ich kann das nicht. Interessant, oder? Was hilft uns Jesus? Jesus ist der Einzige, der bleibt und der uns wirklich kennt und der uns durch und durch kennt und der uns Heilung geben kann. Alles andere ist oberflächlich, alles andere ist Show. Die meisten Menschen dieser Welt tragen eine Maske. Immer Show, Show, Show. Wie toll es ihnen geht, wie gut alles ist. Jeder Dicke sagt, nö, ich bin gern dick, ich mag mich so, wie ich bin, dann gehen sie raus und heulen Rotz und Wasser. Ist so. Jeder Arme sagt, nö, Hartz IV reicht mir. Nee, reicht nicht. Und da kannst du stundenlang weitermachen. Die Reichen haben es auch, die Berühmten auch, die tragen auch Masken. Habe ich schon mal gesagt, wenn du erfolgreich bist, hast du mehr Druck in deinem Leben, wie wenn du ein Loser bist. Wir denken das andersrum. Nee, jede Band, die einen Hit geschrieben hat, erwarten die Fans, dass das nächste Lied wieder ein Hit wird. Kommt da kein Hit, sind die ganz schnell weg vom Fenster. Jeder Schauspieler, der einen Film macht, einen Blockbuster, erwarten die Zuschauer, dass der nächste Film von ihm wieder ein Blockbuster wird. Wird es keiner, dann wird er niedergemacht. Jeder Fußballspieler, der 5 Tore geschossen hat in dieser Woche, wird erwartet, dass er nächste Woche wieder mindestens 5 Tore schießt. Erfolg ist viel anstrengender als Misserfolg. Gott sei Dank haben wir Jesus, oder? Da können wir wirklich von Erfolg zu Erfolg gehen, weil es nicht unsere Kraft ist, sondern seine Kraft. Nicht, weil wir treu sind, sondern weil er treu ist. Amen. Oh, Halleluja, ich liebe das Wort Gottes. Unser Glaube ist viel wertvoller und wird auf Echtheit geprüft. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Wow, die Bibel sagt, wehe euch, wenn die Menschen in dieser Welt gut über euch reden. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Jeder will, dass die Menschen gut über uns reden. Wir wollen, dass unsere Arbeitskollegen gut reden, dass die Nachbarn gut reden, dass jeder gut redet. Aber brauchst du das? Nein, die Bibel sagt nein. Du brauchst nur einen, der gut über dich redet, und das muss Jesus sein. Wenn Jesus gut über dich redet, wenn Jesus dich gut findet, werden die Leute dich x-mäßig finden. Sobald du Jesus bekennst in deiner Straße, bist du der komische Christ, der komische Religiöse. Ah, der ist bestimmt in der Sekte. Oh, der ist bestimmt, oh, den haben sie Gehirn gewaschen, den haben sie manipuliert. Der kennt ja nur Jesus. Komisch ist dann, wenn sie plötzlich Krebs kriegen, kennen sie deine Telefonnummer. Wenn sie plötzlich krank werden, kennen sie plötzlich dich. Interessant, wie viel mich in der Corona-Zeit angerufen haben. Thomas, hast du Angst? Sag ich, nee, wieso? Ja, lässt du dich impfen oder nicht? Sag ich, war die ganze Zeit dagegen, aber jetzt habe ich mich impfen lassen. Ja, hast du keine Angst? Sag ich, ja, vor was denn? Die Bibel sagt, wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Dann wird mich auch die kleine Spritze nicht töten. Und ich habe ja gesagt, als die reingepikst haben, habe ich gesagt, das wird Wasser, sobald es meinen Körper berührt. Ich habe keine Symptome und ich habe keine Impfschäden. Warum? Weil ich nicht daran glaube. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Ist das nicht der Hammer? Wir glauben an jemanden, den wir noch nie gesehen haben. Manchmal sagen Atheisten oder Ungläubige zu mir, wie kannst du an einen Gott glauben, den du noch nie gesehen hast? Dann sage ich halt zu denen, hast du schon mal den Wind gesehen? Yo, sag, wie sieht denn der aus? Ich habe ihn nämlich noch nie gesehen. Ja, da bewegen sich die Bäume und die Blätter fliegen. Ja, sag ich, das ist nicht der Wind. Der Wind bewegt den Baum, aber der Baum ist nicht der Wind. Der bewegt die Blätter, aber ist auch nicht der Wind. Sag, wie kannst du an den Wind glauben, wenn du den noch nie gesehen hast? Sag, glaubst du, dass es Strom gibt? Ja, weiß ich ja. Ja, was machst du damit? Er schaltet das Licht ein und aus. Sag, hast du den schon mal gesehen? Nö. Ja, aber Stromkabel. Sag, Stromkabel ist nicht der Strom.
Sei, wie kannst du an den Strom glauben, wenn du den noch nie gesehen hast?
Sei, wer ist von uns beiden jetzt der Doofe? Ist es wahr? Menschen reden so viel dummes Zeug, bis der Tag lang ist. Und ich sag zu Atheisten immer, weißt du, ich kann nur gewinnen. Du glaubst nicht, dass es einen Gott gibt, ich glaube daran. Ich lebe mein Leben so in der Freude und in der Gewissheit, Gott ist mein Beschützer. Ja, wenn das Flugzeug wackelt, solange ich drin sitze, wird es nicht abstürzen. So, alle anderen schreien und spucken in die Tüte. So, am Ende unseres Lebens kommt raus, es gibt einen Gott oder keinen. Ich habe doppelt gewonnen. Gibt's keinen Gott, kann mir nichts passieren. Gibt's einen, habe ich gewonnen. Kann mir wieder nichts passieren, weil ich an ihn glaube. Du hast ein Problem. Du gewinnst nur einmal, nämlich dann, wenn es keinen Gott gibt. Wenn es aber einen gibt, hast du ein Riesenproblem. Da werden die ganz schnell ganz still. Ich meine es ja nicht böse, aber es ist gut, wenn wir Argumente haben. Es ist gut, wenn wir logische Argumente haben. Oh, Halleluja. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Aber wir wissen, was wir wissen. Haben wir das die letzten Sonntage gehabt? Wir wissen, was wir wissen. Kann uns niemand rauben. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Die Vorfreude ist die schönste. Das sagt ein Mensch wie ich, der total ungeduldig war. Leute, ich war so ungeduldig früher. Warst du auch schon mal ungeduldig? Ich habe so viel dummes Zeugs gekauft in meinem Leben. Wo wir in Amerika waren, habe ich gesagt, ich brauche die größte Stereoanlage der Welt. Alle meine Kumpels hatten riesen Stereoanlage in Deutschland. Dann bin ich rein in die PX, das ist beim Militär, steuerfrei einkaufen. Habe ich gesagt, wo ist die größte Anlage? Da hinten, Kenwood. Boah, sei, was kostet die $2,500? Sag ich, einpacken, nehme ich mit. Ja, aber du bist doch ein Germane, sage ich, ja. Ja, willst du nicht die mit Doppeltstrom? Du kannst dann umschalten von 110 auf 220. Sag ich, ja, dann nehme ich die, das ist gut. Ja, aber die kommt erst in 14 Tagen. Sag ich, nee, ich brauche die jetzt. Natürlich habe ich Trottel die gekauft. Einen riesen Transformator dazu. Wenn man den einschaltet, macht der... Dann habe ich die Sternlage, wo wir wieder in Deutschland waren, aufgebaut in meinem Wohnzimmer. Mein Schwager kam, Technikfreak, boah, ist das geil, wo hast du das Ding her? Sei ja da und da. Sei, warte, ich muss erstmal Strom. Wie Strom? Ja, was hast denn da für ein Mist gekauft? Sei, ja, ich weiß, erinnere mich nicht dran. Strom an, Der hat, das Ding hat mehr Strom im Stand verbraucht, wie meine Klimaanlage, wenn sie läuft. Und dann jedes Mal musste ich umschalten. Oh, war das nervig. Und jedes Mal hat mich der Herr dran erinnert und er hat zu mir gesagt, warte Thomas, warte, warte, bestell die andere, warte. Kennt ihr das Spiel? Oh, ich war so ungeduldig. Und dann danach, 10 Jahre habe ich die noch gehabt und irgendwann habe ich sie dann entsorgt, weil ich sie nicht mehr sehen konnte. Kennt ihr das? Wenn der Herr sagt, warte noch 14 Tage, du hast das bessere Teil. Nein, du kaufst, du machst, du tust. Oh, und so ist es auch hier auf Erden. Haben wir Geduld zu warten auf das, was der Herr für uns hat? Sind wir bereit zu sagen, hey Herr, ich warte, das Bessere kommt. Ich kenne ein paar Ehepaare, wo ich denen gesagt habe, warte, warte. Den Rest könnt ihr euch denken. Das ist fatal. Ich wünsche es niemand. Aber es ist schwierig. Schwierig, schwierig. Aber wir dürfen jetzt schon Freude haben und dürfen jetzt schon jubeln. Und wir dürfen uns jetzt schon ausrichten auf das, was kommt. Stimmt es? Ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn du kein Ziel hast, kommst du nirgends an im Leben. Hast du ein Ziel? Wo möchtest du sein heute in einem Jahr? Das haben wir schon mal gemacht, oder? Könnt ihr euch daran erinnern? Wo willst du heute in einem Jahr sein? Ja, da muss ich jetzt auch, bin arbeitslos, Bürgergeld. Das ist doch kein Ziel. Wenn das so ist, dann ist es so, ist keine Schande. Aber schön ist, wenn du sagst, hey, in einem Jahr möchte ich wieder arbeiten. Oder wenn du krank bist, in einem Jahr möchte ich völlig gesund sein. In einem Jahr möchte ich frei sein von Bitterkeit. In einem Jahr möchte ich niemand mehr haben, keinen Schuldner mehr, der mir was schuldig ist, weil ich allen vergeben habe. Du musst dir Ziele stecken in deinem Leben. Du musst sagen, da möchte ich sein. Lydia, hä? Mit der Firma. Ja. Triff heute eine Entscheidung im Glauben. Und dann bist du in einem Jahr dort. Ich verrate dir noch ein Geheimnis. Da, wo du heute jetzt bist, hast du vor einem Jahr eine Entscheidung getroffen. Oder auch nicht. Niemand kommt und zieht dich aus dem Sumpf. Das kannst du nur selber machen. Und dann lernst du eine Lektion. In Sumpf rumlaufen ist nicht gesund. Da kommt man nicht weit. Und alles, was in unserem Leben passiert, hat einen Sinn und einen Zweck, um uns weiser zu machen. Das ist das Schöne am Leben. Die Bibel sagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Selbst die schlimmsten Sachen dienen uns. Meine Depression, die ich gehabt habe, 99 und noch dreimal danach, hat mir gedient. Ich habe 97 meinen Neffen zur Bundeswehr mit reingebracht. Super Stelle beim Oberst als Kaffeekocher. Super Stelle. Und unterwegs, auf dem Weg in die Grundausbildung, bricht er zusammen, kriegt einen Nervenzusammenbruch an der Autobahn, da liegt er im Auto, irgendwelche Leute finden und mit dem Hubschrauber kommt er ins Krankenhaus. Riesen-Action. Ja, er kann nicht antreten, er hat Panikattacken und so. Ja, da habe ich gesagt, ihm gehört mal eine Tracht Prügel, ich würde das machen. Ich war lieblos. Warum? Weil ich Depression nicht kannte. Ich dachte, das bildet man sich ein, das ist ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Wozu hat meine Depression gedient? Wer kennt die Antwort? Danach habe ich nie wieder so geredet und so gedacht. Nie wieder. Und jetzt der Person aus meiner Familie am Telefon zu helfen, ging nur, weil ich weiß, was er gerade durchmacht. Weil ich genau weiß, wie schlimm das ist. Und weil ich genau weiß, wenn du mit jemand sprichst, der das selber noch nicht erlebt hat, der kann kein Verständnis für dich haben. Wie ich euch oft sage, wenn du deine Freundin mitnimmst zur Entbindung, die hat selber kein Kind, und du nimmst die Hand und brichst ihr fast die Hand, dann würde ich sagen, hey, sag mal, geht's noch? Stell dich nicht so an, jetzt lass das Ding raus, dann gehen wir wieder. Mann, wie lange dauert das noch? Könnte passieren unter Umständen, oder? Ja, du schreist das ganze Krankenhaus zusammen, ist mir peinlich, sei mal leiser, wäre ich nur nicht mit. Aber wenn du eine dabei hast, die selber schon drei hat, die sagt dir, drück, drück, das ist gut, drück, oh, ja, drück, ah, ja, drück, oh, oh, atmen, 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 und jetzt wieder pressen, 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 ja, das kommt gleich raus, oh, ich sehe schon das Köpfle, komm, gleich haben wir's. Verstehst du, was ich meine? Ich war bei beiden Kindern dabei, bei meinen. Und ich habe mir vorher die Entscheidung, ich falle nicht um. Ich bin auch nicht umgefallen. Und beides waren wirklich extrem schwere Geburten, die waren nicht schön. Gell, Bärbel? Ja. Ich war dabei. Ja, Amen. Und ihr wisst ja, wenn die Männer Kinder kriegen müssten, wäre die Menschheit schon ausgestorben. Das ist klar, ne? Wenn ich eine Erkältung habe, dann sterbe ich 2 Wochen lang. Bärbel geht mit Fieber in die Arbeit. Sag, wie meinst du das immer? Ja. Ich bitte, bleib von der Arbeit da, ich brauche dich heute. Wer soll mich aufs Klo bringen und wer macht mir einen Tee? Ich sterbe. Bärbel, die lachte. Ihr kennt das alles, gell? Oh, Halleluja. Genau, nächster Vers. Denn ihr wisst, Wissen ist Macht, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Amen. Amen. Uns wird niemand davon abhalten. Wir lassen uns unsere Errettung oder unseren Siegespreis, haben wir letzte Woche angeschaut, werden wir uns nicht rauben lassen. Richtig? Eure endgültige Errettung, nämlich das Eingehen in die Ewigkeit. Das, was das Echte ist. Alles hier ist nur ein Schatten dessen, was in der Ewigkeit ist. Wenn das die Menschheit ist, dieses Blatt Papier, dann hast du hier einen Anfang und hier ein Ende. Und hier läuft die Zeitspanne. Aber am Ende der Zeit wird Gott so machen. Das Anfang trifft das Ende und es gibt keine Zeit mehr. Amen. Und es schließt sich ein Kreis. Einstein hat es super erklärt, aber er hat keine Zeit dazu. Gott ist gut. Und das, was er mit uns tut, ist total spannend. Es ist total spannend. Nächster Vers. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Alle Propheten, die haben geforscht, Auf wann bezieht sich diese Zeit? Wann wird das Heil kommen? Wann kommt es in Existenz? Wann kommt der Messias? Nächster Vers. Die haben gesucht. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, seht ihr, echte Propheten haben den Geist Christi, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Psalm 22, Christus am Kreuz, ihr erinnert euch, alles Prophetie. Jesaja, 300 Prophetien über den Christus. Tausende Jahre bevor er geboren wurde, sowas gibt es nicht in der Menschheit. Wahnsinn, wie Gott präzise ist und wie alles kommt. Und sie versuchten herauszufinden, wann das ist. Und ich glaube, wenn man was sieht, dann will man es auch erleben, oder? Sind wir auch so? Aber die hatten Pech. Nee, nicht wirklich. Aber schauen wir uns den nächsten Vers an. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussage nicht für ihre eigene Zeit bestimmt war. Das ist enttäuschend. Du siehst eine tolle Zeit und dann sagt Gott, das ist aber nicht deine. Ich zeig's dir nur, und damit du es aufschreibst für die zukünftige Generation, die dann dort sein wird. Aber wir sind diese Generation. Seit 2000 Jahren sind wir diese Generation, die den Messias kennt. Ihnen wurde gezeigt, dass die Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern damit sie euch dienten, und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel, den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Wie oft sage ich euch, wenn ich hier predige, weiß ich, dass Engel da sind. Die hören zu. Jede meiner Predigten ist aufgeschrieben im Himmel. Und es fehlt das, was von mir war. Das fehlt, Gott sei Dank. Und es bleibt das übrig, was vom Heiligen Geist geboren ist. In unserem ganzen Leben. Das, was wir getan, gesagt und gemacht haben, was vom Heiligen Geist geboren ist, bleibt in Ewigkeit. Und alles Schlechte ist weg, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir haben so einen Gott, der einen guten Radiergummi hat oder einen guten Löscher. Der sagt, es kommt weg. Halleluja. Ist das gut? Halleluja. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren, weil es von der Schöpfung, von Anbeginn der Zeit verborgen war und erst mit Christus offenbar geworden ist. Und die Engel staunen über die Weisheit Gottes, über den Sieg am Kreuz, über das Werk am Kreuz. Guck mal, Adam ist eine lebendige Seele gewesen, das war schon mega. Aber Christus ist ein lebendig machender, täglich lebendig machender Geist. Passiert bei uns täglich. Täglich werden wir verändert. Täglich werden wir verändert. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns in allem hilft. Ist das gut? Das ist so gut. Du kannst in jeder Situation Gott fragen, soll ich da hin, soll ich da nicht hin? Soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen? Soll ich es tun, soll ich es lassen? Und Gott bleibt nah bei uns. Und wird uns nicht verlassen noch versäumen. Das Beste ist, in jeder Situation Gott zu fragen, was ist dran und was ist nicht dran. Und dann wirst du die Entscheidungen, die du mit Gott getroffen hast, niemals bereuen. Wir bereuen nur Entscheidungen, die wir ohne Gott getroffen haben. Sind wir ehrlich? Wo wir Dinge gekauft haben, wo wir Sachen entschieden haben, die nicht vom Heiligen Geist geboren waren, dann wird es wirklich schwierig in unserem Leben. Und wir dürfen jeden Tag sagen, Herr, das tut mir leid, bring es in Ordnung. Und dann wird der größte Misthaufen in deinem Leben wird der beste Dünger für dein neues Feld. So machen das die Bauern auch. Die sammeln Misthaufen. Der riecht ganz lecker auf dem Hof. Gibt's heute nicht mehr so oft. Aber früher bei uns war jeder zweite Straße war ein Bauernhof und ein Misthaufen. Und es roch immer super. Wir haben gefragt, warum sammelt der das Zeug? Ja, weil es anschließend aufs Feld fährt. Ah. Ist es nicht gut, dass selbst der größte Misthaufen in unserem Leben, dass Gott daraus Dünger macht für die Zukunft? Meine Depression, bleibt mal bei dem Beispiel, dient mir heute, Leute zu dienen, die eine Depression haben. Hätte ich das nicht erlebt, wie soll ich? Geht nicht. Du hast keine Empathie. Und jemand, der eine Depression hat oder dafür anfällig ist, das sind die anstrengendsten Leute. Das sind die geistigen Vampire. Die beißen ihren Hals und nuckeln. Die rufen dir 3-mal, 5-mal, 10-mal am Tag an, die rufen dich nachts um 1 an, habe ich hier auch schon gehabt. Und zum Glück hat mein alter Pastor mir gesagt, wo ich angefangen habe, Pastor zu sein, Thomas, wenn du sie nicht erziehst, erziehen sie dich. Habe ich nie vergessen, ist wie ein Tattoo auf meinem Herzen. Und da habe ich gesagt, Fräulein, hör mal zu, um 1 Uhr nachts, ich bin dran, ich habe gedacht, ist was passiert? Sag ich, was denn passiert? Nix, mir geht's nicht gut und ich kann nicht schlafen. Sei schön, mir geht's jetzt auch nicht mehr gut und ich kann auch nicht mehr schlafen. Sei, ruf mich nicht mehr an. 21 Uhr ist, da fällt der Hammer bei mir und dann ist Schluss. Wenn du sie nicht erziehst, erziehen sie dich. Ich sage, im Notfall ruf mich an. Wenn du auf der Brücke stehst und springst, dann komme ich. Aber nicht, wenn du in deiner Bettkante sitzt und willst runterfallen. Das ist nicht mein Job. Komm, 13, das ist der letzte, da höre ich auf. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, das haben wir auch schon durchgehabt, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Halleluja. Jesus wird wiederkommen, das wissen wir, das sagt uns die Bibel, dass er wiederkommen wird. Er ist der Löwe und das Lamm. Das erste Mal, wo er da war, war er als Lamm hier und wurde geschlachtet. Das zweite Mal, wenn er kommt, wird er als Löwe kommen und wird brüllen und wird herrschen. Da wird es nicht mehr so sein. Aber die Freude haben wir jetzt schon, oder? Die Freude, die Hoffnung, die Zuversicht haben wir jetzt schon und dürfen uns ganz ausstrecken, uns ganz fallen lassen und sagen, danke Jesus, dass mein Leben in dir verborgen ist. Alle Tage meines Lebens stehen in deinem Buch. Nichts wird mir passieren, was du nicht zulässt. Kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. Amen. Halleluja. Vater, danke für das Wort heute. Und danke, dass du jedem dienst damit, dass du jeden veränderst, dass du keinen lässt, wie es. Papa, auch die Leute, die im Internet zuhören und die CD bekommen, ich bete, dass du ein tiefes Werk tust an jedem Einzelnen. Und ich weiß, du holst jeden ab, wo ist. Du liebst jeden Menschen. Und danke, dass du mit jedem Menschen einen guten Plan hast. Und danke, dass wir ein Teil dieses guten Planes hier sein dürfen, als Wegweiser, als Schilder, die auf die Autobahn führen, wo wir den Leuten sagen, fahr auf die Autobahn. Es geht viel schneller und einfacher, wie durch jedes Dorf zu tuckern. Und danke, Herr, dass wir nicht mehr durch die Dörfer fahren müssen, sondern dass wir auf dem schnellsten Weg von A nach B kommen, weil du uns lehrst, wie man auf der geistigen Autobahn fährt. Halleluja. Und danke, Jesus, dass du mit jedem einen guten Plan hast und dass wir das immer mehr erkennen dürfen und dass wir ein Amen und ein Ja dazu haben, zu den Plänen, die du mit jedem einzelnen Menschen hast. Halleluja. Preis sei dir. Halleluja. Amen. Amen. Yes.